Guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Live-Webcast heute am 26. Februar, ein Donnerstag ausnahmsweise auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Torxow und hier bei mir in der Sendung begrüße ich auch in dieser Woche Helga Zeppler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Ja, guten Abend.
Ich gebe zu, dass ich an dem heutigen Abend noch sehr unter den Eindrücken einer Veranstaltung des gestrigen Abends stand, die in Berlin hier stattfand. Es ging, wie in vielen Veranstaltungen dieser Tage, um die Frage von Sicherheitspolitik, der Rolle Russlands, der Situation in der Ukraine und die Eindrücke, die ich eben von dort, aber auch aus vielen anderen Medien jetzt mitgenommen habe, machen sehr deutlich, dass es ganz, ganz dringend wichtig ist, dass wir als erstes in dieser Sendung über die Lage dort sprechen, beziehungsweise die Gefahr, vor der wir eigentlich stehen. Denn die Gefahr, der wir entgegenblicken, ist nicht die Gefahr, dass Putin Europa überrennen wird, sondern sie kommt aus einer ganz anderen Richtung. Dein Ehemann hat dazu wichtige Sachen gesagt und ich möchte dich am Anfang dieser Sendung jetzt bitten, darauf einzugehen, wie die strategische Lage sich jetzt zeichnet, was du unseren Zuhörern und Zuschauern darüber sagen kannst.
Ja, ich bin leider in der unglücklichen Lage, davon berichten zu müssen, dass wir eine ganze Reihe von Gesprächen geführt haben in den letzten Tagen vor allen Dingen mit Militärexperten in Europa, in Amerika. Und hinter den Kulissen ist doch eine erstaunlich weitgehende Debatte über die Möglichkeit, dass die gesamte Ukraine-Krise sich sehr schnell zu einem regionalen Krieg entwickelt, der aber dann nicht ein regionaler, konventioneller Krieg bleiben würde, sondern der sich sehr schnell zu einem nuklearen Krieg ausweiten würde. Dazu kommen wir gleich nochmal separat. Der Grund, warum mein Ehemann Lindsay LaRouche gesagt hat, dass also die Zeichen wirklich auf höchster Alarmstufe stehen, ist eine ganze Reihe von Indikatoren. Eine ganz wichtige Sache ist, dass systematisch alle Leute, die in wichtigen Positionen sich gegen die Konfrontation mit Russland äußern, quasi durch Watergate-ähnliche Operationen aus dem Amt gejagt werden oder mundtot gemacht werden. Jüngstes Beispiel, der ehemalige britische Verteidigungsminister Malcolm Rifkin, der immerhin noch eine sehr wichtige Position im britischen Parlament hatte. Dort war er nämlich der Vorsitzende eines Ausschusses für Sicherheit und Geheimdienstfragen. Und er wurde praktisch über Nacht zusammen mit dem Jack Straw, auch ein ehemaliger Minister einer britischen Regierung, die beide für eine Aussöhnung oder einen Dialog mit Russland sich stark gemacht hatten, die wurden praktisch in einer sehr dubiosen Operation über Nacht beschuldigt, korrupt zu sein. Es war so eine typische sogenannte Sting-Operation, das heißt, wo man diese beiden Leute kontaktiert hat mit dem Angebot von Geschäftsmöglichkeiten. Und das war aber eigentlich nur, um ihnen eine Falle zu stellen und dann zu sagen, hier, sie sind korrupt. Beide sind ganz schnell zurückgetreten. Und da es sich also zumindest bei dem Malcolm Rifkin doch um eine mächtige Figur des britischen Establishments gehandelt hat oder ja vielleicht nicht mehr handelt, hat mein Ehemann das eben im Zusammenhang gesehen mit der Eskalation in der Ukraine, wo ja in gewisser Weise unabhängig von den Verhandlungen der sogenannten Normandie 4, also der vier Außenminister von Russland, Ukraine, Deutschland und Frankreich, die ja doch einige mit Vorbehalten Fortschritte machen, dass ja im Grunde daneben eben die Vorbereitungen, dass zum Beispiel das ukrainische Militär mit amerikanischen Waffen versorgt wird, das im vollen Umfang eben vorangeht. Ganz wichtig dabei war eben, dass der Poroschenko auf einer Waffenmesse in Abu Dhabi war und dort wohl größere Waffeneinkäufe getätigt hat. Nun ist Abu Dhabi nicht dafür bekannt, dass die Großwaffen produzieren würden, aber es ist auch in entsprechenden Militärkreisen sehr wohl bekannt, dass auf die Art und Weise natürlich die USA sehr einfach indirekt Waffen an die Ukraine liefern können. Und das wurde ja von Russland wiederholt als die rote Linie bezeichnet, dass eben wenn die Ukraine, wenn das Militär dort mit amerikanischen Waffen ausgestattet wird, also mehr als das, was jetzt schon so gewisserweise in asymmetrischer Form passiert ist, dass das die rote Linie sei und dass eben dann Russland auf diese Provokation reagieren würde. Und dazu passt natürlich, dass ausgerechnet Parubi, also der ehemalige Chef des Nationalen Sicherheitsrats, der Kommandant des Maidan vor einem Jahr, als dieser Coup passiert ist und der jetzt inzwischen im Parlament der stellvertretende Vorsitzende der obersten Rada ist. Und der ist jetzt in Kanada gewesen, in Washington, hat sich dort mit ausgerechnet Victoria Nuland beschäftigt, also die Hauptverantwortliche im amerikanischen State Department, die diese ganze Destabilisierung gegen Russland mit Hilfe von Leuten, die ganz klar eine Nazi-Identität und Vergangenheit haben, koordiniert, auch mit McCain, mit Boehner und jetzt ist er, glaube ich, in New York. Also mit anderen Worten, da ist eine ganz aktive Rolle der USA bei der Bewaffnung des Militärs in der Ukraine. Und gestern gab es also verschiedene Webseiten, unter anderem von dem ziemlich renommierten und bekannten Militäranalysten Pat Lang, der eben sagte, was sich da entwickelt über die Ukraine, ist eine umgekehrte Kuba-Krise. Das heißt, wo im Grunde amerikanische Waffen und auch Atomwaffen so nah an die Grenzen des Gegners, in dem Fall Russlands, damals war es Kuba und Amerika, gebracht werden, dass es also wirklich eine Kuba-Krise, ein Showdown provoziert. Und er schreibt eben da, der Unterschied ist, dass man nicht, wie im Fall von Kennedy, erwarten kann, dass Obama von dieser Provokation zurückschreitet und es auch gar keine Geometrie gibt, die das erlauben würde, sondern im Gegenteil, die Eskalation vorprogrammiert ist. Alle diese Entwicklungen und noch einige mehr in Bezug auf die Modernisierung von Waffensystemen in Europa und global haben eben meinen Ehemann gestern dazu veranlasst zu sagen, es ist kein Zweifel, dass wir am Rande der Gefahr eines atomaren Krieges sind. Es ist die Logik der Leute, die diesen Krieg planen, dass sie natürlich denken, sie können so einen Krieg gewinnen. Das heißt, es gäbe eben einen Erstschlag, der Russland, China ausschaltet, der aber nicht das Territorium der USA trifft. Und das muss man ganz ernst nehmen. Und ich würde wirklich also vorschlagen, also wir haben, glaube ich, auf unserer Webseite schon eine Liste von den Artikeln veröffentlicht, die jeder, der sich damit beschäftigt, lesen muss. Weil es sind hauptsächlich natürlich nicht Mainstream-Artikel, also nicht Artikel in der Boulevardpresse, obwohl natürlich auch da inzwischen hier und da einige Artikel erschienen sind, zum Beispiel im Spiegel oder in anderen Publikationen. Aber das ist ein Muss. Wir sind am Rande eines dritten Weltkrieges und das muss in der Öffentlichkeit debattiert werden und auch dringend nach Lösungen gesucht werden, wie wir von diesem Rand des Abgrunds wieder wegkommen.
Du hast an der Stelle eben schon ein Stichwort gegeben, was eines der Probleme direkt anspricht, in das man wahrscheinlich unweigerlich reinrennt, wenn man diese Botschaft, die du gerade hier detailliert dargestellt hast, versucht eben an andere Menschen heranzutragen. Die Reaktion sehr oft ist nämlich dann, dass sie sagen, um Gottes Willen, das wird nicht passieren. Warum? Weil niemand so verrückt sein will. Das macht doch keiner oder das ist einfach viel zu viel. Und du hast eben schon so den Hinweis gegeben, dass die Strategen, die durchaus in diese Richtung denken, auf US-Seite, davon ausgehen, so etwas gewinnen zu können. Könntest du mal kurz darstellen, wie dieser Gedankengang sich eigentlich zusammenbaut und wie man diesem Argument begegnen kann, dass also so etwas nicht passieren kann?
Ja, also man wird sich vielleicht daran erinnern, dass Präsident Obama während des Wahlkampfs 2008 wiederholt versprochen hat, dass er also die atomare Bewaffnung weit zurückführen würde. Und wenn man sich das heute anschaut, dann ist genau das Gegenteil im Gang. Er hat also gerade ein neues Modernisierungsprogramm für die gesamten Nuklearwaffen bewilligt oder angeregt oder befohlen, wie auch immer, dass diese Waffen modernisiert werden von einem Gesamtbetrag von 1 Billion Dollar. Also das ist ja nun keine Peanuts. Und also was natürlich da besonders ins Auge fällt, ist die Modernisierung der taktischen Atomwaffen in Europa. Dafür gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, weil jeder, der sagt, also Atomwaffen, das war auch der Gegenstand in einer ganzen Reihe von Artikeln, der Unterschied zwischen einem konventionellen und einem nuklearen Krieg ist eben, dass es die Logik des Atomkrieges ist, dass im Fall, wenn es dazu kommt, alle Waffen eingesetzt werden oder zumindest der Versuch gemacht wird, alle Waffen einzusetzen, weil derjenige, der das nicht tut, der ist dann derjenige, der dabei ausgelöscht wird. Das heißt, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt die in Deutschland, Holland, Belgien und der Türkei stationierten taktischen Atomwaffen zu modernisieren. Und genau das ist also im Gang, wo also die B-61 Atomwaffenbomber, also die vorherigen Kampfjets ersetzen. Und die haben also jetzt eine geringere Payload, also eine geringere Ladefähigkeit, aber eine größere weitreichende, also Reichweite. Und verwischen auch in einem ganz gefährlichen Weg, also in ganz gefährlichem Maß, den Unterschied zwischen atomaren und konventionellen Waffen. Und das muss man natürlich im Zusammenhang sehen mit den ganzen anderen Entwicklungen. Also dass im Grunde ja sowohl Russland wie China mehrfach protestiert haben gegen die Idee eines globalen Raketenabwehrsystems, also das in Osteuropa wurde von Russland immer als Erstschlagkapazität gegen Russland bewertet. Dann natürlich der Prompt Global Strike Doktrin, was also auf ähnlichen Ideen basiert. Das heißt, dass es möglich sei, gewissermaßen die Luftverteidigung des Gegners durch Stealth, also durch Tarnkappenbomber und ähnliche Technologien quasi zu unterwandern. Das heißt, nicht sichtbar zu sein auf dem Radar und anderen Erkennungssystemen des Gegners und damit in gewisser Weise, dass man eben tief in das Territorium des Gegners reinschlagen kann und die Zweitschlag atomare Kapazität eliminieren. Und das ist eben zusammenzusehen mit der Ostausweitung der NATO natürlich, wo man inzwischen die EU absolut dazu rechnen muss, weil die ja auch militärische Verträge hat, die ganz ähnlich strukturiert sind wie die NATO. Und das heißt, der Artikel 5 der NATO, Beistandspflicht im Fall von Angriffen und Ähnliches. Und natürlich jetzt in jüngster Zeit die Vorwärtsbasierung von amerikanischen Waffen und Truppen der USA und der NATO im Baltikum, in Osteuropa, Polen, Rumänien, Bulgarien. Das alles hat sich also dermaßen zugespitzt, dass also ich wirklich denke, wenn wir da nicht ganz schnell von diesem Kurs wegkommen, dass das wirklich total ins Auge gehen kann. Nun ist es eben so, dass wir doch mit einer ganzen Reihe von Militärexperten da Kontakt haben und es kann wirklich sein, dass es gedacht wird, dass man einen Krieg in Europa führt, der auch Russland und China betrifft, also Eurasien, der aber nicht das Territorium der USA betrifft. Und also das ist etwas, was natürlich für uns in Europa noch beunruhigender ist als sowieso schon die Idee von einem Gesamtatomkrieg, obwohl natürlich die Logik der Sache ist, niemand weiß, was dann dabei herauskommt und ob nicht doch genügend Atomwaffen auf der ganzen Welt verstreut sind, um zur Auslöschung der Menschheit zu führen. Also das ist eine ganz akute Gefahr. Wie gesagt, also wir haben auf unserer Webseite eine Liste mit Artikeln, falls sie noch nicht drauf ist, werden wir sie also in Kürze drauf tun, von etwa 20 Artikeln, die in der letzten Zeit erschienen sind, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen. Und ich kann also nur noch mal sagen, es ist also wirklich Pflicht von jedem, der sich um die Zukunft der Menschheit Gedanken macht, diese Artikel zu lesen, dafür zu sorgen, dass es darüber eine Debatte gibt. Und ich denke mal, dass wir auch die Forderung ganz laut erheben müssen, diese amerikanischen Atomwaffen von deutschem Territorium auf der Stelle zu entfernen. Also ich denke, das ist das Allermindeste, was geschehen muss. Und also die Forderung sollten wir wirklich verbreiten, weil es ist im Grunde eine tragische Situation. Als in den 80er Jahren die Mittelstreckenraketenkrise da war, gab es also Hunderttausende von Menschen, die auf der Straße waren und gegen den Krieg protestiert haben. Helmut Schmidt hat damals praktisch alle zwei Minuten vom Dritten Weltkrieg gesprochen. Heute sind wir viel, viel näher dran und kein Mensch redet darüber oder so gut wie keiner.
Also ein Teil der Schwierigkeit an dieser Stelle ist mit Sicherheit, dass in der Diskussion über dieses akute Thema Ukraine hier in Deutschland jetzt in der letzten Zeit ein Herr Werner Schulz quasi herumgereicht wurde. Also der ist aufgetreten im Deutschlandfunk, dann war er jetzt vorgestern in der Sendung mit der Frau Maischberger. Und dieser sogenannte alte Bürgerrechtler der DDR, der aufgrund der Tatsache, dass er eben einen Teil seines Lebens in der DDR gelebt hat, Erfahrung hat mit Diktatur und dann lange Zeit Abgeordneter der Grünen im Europaparlament war. Er ist wahrscheinlich einigen der Zuhörer auch schon allein deswegen aufgefallen, weil er einer von der Sorte von Menschen ist, die also ständig ihren Rede- oder Dialogpartnern in solchen Sendungen brutalst ins Wort fährt und also eine sehr deutliche Abneigung, ich würde eigentlich fast sagen, so eine Art Putin-Hass oder Putin-Paranoia nach vorne bringt und also beständig daran gearbeitet hat, das Bild hier wirklich vollkommen auf den Kopf zu drehen. Und zwar, ich würde da gerne, dass du mal auf folgende Sache noch eingehst. Wir haben ja in verschiedenen Sendungen hier über das Problem gesprochen, der sogenannten Narrative oder der Lesart, wie das eben von den Thinktanks in Washington, aber durchaus auch hier in Berlin gerne gemacht wird, dass sie eben sicherstellen wollen, dass egal was passiert auf der Welt, dass es eben auf die richtige Art und Weise interpretiert wird. Das ist ja sowieso schon eigentlich ein Blödsinn, aber woran die jetzt im Grunde genommen arbeiten, ist, dass sie darstellen, dass alles, was gerade passiert und auch der Widerstand, der sich also in der deutschen Bevölkerung durchaus dagegen regt, in das Licht gestellt wird, als wären wir alle Opfer von russischer Propaganda. Es wäre also ein Teil der russischen, jetzt sogenannten hybriden Kriegsführung, was durch gezielte Informationsverbreitung und so weiter das Bild so gezeichnet wird, als wäre Russland das Opfer und würde sich in der Ukraine eben nur verteidigen. Was natürlich, da ist die Wirklichkeit wirklich doppelt auf den Kopf gestellt. Aber das wird mit einer großen Aggressivität gemacht. Und solange wie solche Leute dann eben ihren Gesprächspartnern, wie zum Beispiel der Frau Krone-Schmalz oder dem linken Politiker Gerke, also wirklich so brutal in die Seite fahren und einfach aufgrund ihrer Bissigkeit versuchen, dort eben akzeptiert zu werden, beziehungsweise den Menschen in den Kopf zu bleiben, das sorgt natürlich für keine gesunde Diskussion. Jetzt weiß ich aber, du hast es auch ein bisschen schon erwähnt, dass es durchaus rationalere Leute gibt, auch in den Vereinigten Staaten. Also ein Artikel kam zum Beispiel im Boston Globe, Putins Vorgehen in der Ukraine ist rational, wo eben einfach erklärt wird, dass es rational ist. Tut sich in der Richtung denn etwas in den Vereinigten Staaten, weil offensichtlich ist ja ganz wichtig, dass die Diskussion dort dreht. Und was wäre dein Vorschlag, wie man mit solchen, Geschützen umgeht, die also hier durch die Radio- und Fernsehlandschaft geschoben werden? Was tut man eigentlich mit solchen Leuten, die also hier in Deutschland wirklich den Krieg des Wortes sehen?
Naja, man muss ihnen klar machen, oder man muss den Leuten, die ihnen zuhören, klar machen, dass es die Art von Russenhetze, muss man schon sagen, ist, die zum Dritten Weltkrieg beiträgt, also das Klima schafft. Zum Glück hat ja, oder zum Glück hat der Botschafter der Ukraine, Melnyk, vor kurzem auch im Fernsehen, also in einer Sendung von Günther Jauch, zugegeben, dass die ukrainische Armee Nazis wie die Azov-Bataillen, also das Bataillon Azov und andere mit in die ukrainische Armee integriert hat, behauptet hat, er hätte das alles oder sie hätten das alles unter Kontrolle, was natürlich so auch nicht stimmt. Aber im Grunde hat er dann das Argument gemacht, dass ohne diese Nazis die Russen schon viel mehr Fortschritte gemacht hätten. Also er hat es zumindest zugegeben zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, dass die mit diesen alten Bandera-Netzwerken da vollkommen kooperieren. Dann hat ja der stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine vor einigen Tagen gesagt, die Ukraine hätte keine Angst, Krieg zu machen mit Russland, weil man müsste eben auch, wenn es sich um eine nukleare Macht, da eben keine Sorge haben, sondern diesen Krieg da zu Ende zu führen. Also wer da nicht aufwacht, der ist wirklich Gehirn amputiert, weil das sind die Art von kriegstreibenden Reden, die also nur wirklich zur absoluten Katastrophe führen können. Und ich denke mal, dass also im Militär da eine viel größere Debatte existiert. Ich kann davon jetzt nur berichten, dass es so ist, weil wir haben ja diese Petition, die wir international zirkulieren, die auch hier auf dieser Webseite zu sehen ist. Die Liste der Unterzeichner wächst also täglich. Und wir haben also da mit sehr vielen Leuten Gespräche geführt und einige von denen haben dann am Anfang gesagt, da ist ja vollkommen hanebüchen, Dritte Weltkrieg, das, also wie soll das gehen? Aber dann, als sie angefangen haben, sich näher mit ihren Kollegen und den Kreisen, mit denen sie sozial irgendwie Verkehr haben, zu sprechen, haben viele sich geäußert, dass sie absolut entsetzt waren, festzustellen, wie weit verbreitet hinter den Kulissen die Debatte ist über die unmittelbare Gefahr eines Atomkrieges. Und das, ich glaube, da ist also im Hintergrund eine ganze Menge mehr an Erschütterung, als bisher eben an die Öffentlichkeit getreten ist.
Nun, du hattest vorhin den Parubi erwähnt. Ich will da ganz kurz nur noch mal drauf eingehen, weil das einem auch in der Diskussion jetzt sozusagen mehr als ein Jahr nach dem Regierungssturz in der Ukraine einfach immer untergeht. Und da hat die Gabriele Krone-Schmalz eigentlich einen richtigen Punkt gemacht. Die Geschichte wird von ihr heutzutage quasi hier an einem Punkt angefangen, der eben nicht das ganze Bild zeigt. Der Parubi, du hattest ihn ja genannt, Kommandant der Streitkräfte. Also ich will nur noch mal deutlich sagen, wir haben da mit einer Situation zu tun, bei der ja Vertreter der Vereinigten Staaten geprahlt haben damit, dass ich glaube, 5 Milliarden war die Summe Dollar in die Organisation dieser Revolution, sogenannten in der Ukraine, reingesteckt wurden. Und wie wir nachweisen konnten in dem Dossier, das Sie auch auf der Webseite noch finden, schon, also auch im letzten Jahr, und zwar ohne Zugriff auf russische Quellen, das war ja die besondere Herangehensweise, die Sie da auch gewählt haben, dass eben ein wichtiges Element dabei gerade die Eskalation war, die auch zu Toten führen sollte. Das war also ganz klar vorgesehen, damit man eben so die Vorlage schaffen kann, die zum Sturz der Regierung führt und so weiter. Also es ist enorm wichtig, das im Kopf zu behalten. Und der Vergleich, der in einem anderen Artikel im Boston Globe gemacht wird, ist eigentlich sehr treffend. Die USA, steht da geschrieben, kommen sehr gut mit ihren Nachbarn zurecht. Es besteht ein friedliches Verhältnis zu Kuba, inzwischen auch Mexiko und Kanada natürlich. Aber das ist natürlich nur so, weil da nichts vorkommt, was die amerikanischen Interessen, also der gegenwärtigen Regierung, da stören würde. Würde jetzt Russland anfangen, Militärbasen in Mexiko aufzubauen oder Raketen in Kanada stationieren, dann würde das ganz anders aussehen. Und die US-Administration würde sicherlich nicht warten, sondern im schlimmsten Fall eben auch militärisch vorgehen, um so etwas zu verhindern. Also das nochmal zu der von dir erwähnten vorhin umgekehrten Kuba-Krise. Nun, alternativ gesehen, das Minsker Abkommen besteht jetzt erstmal. Es sind ja intensive Gespräche da, die also auch jetzt weiter fortgesetzt wurden per Telefon. Und wenn man davon ausgehen kann, dass dieses Abkommen so eingehalten wird, wie würde denn eigentlich mittelfristig eine Strategie aussehen, die tatsächlich den Frieden sichert? Weil gerade so ums Eck zu kommen und den Krieg zu verhindern, ist natürlich auch kein Zustand dauerhaften Friedens. Also welche Lösung müsste man denn eigentlich auch in diesem Format von Kanzlerin Merkel mit den anderen Staatsführern ins Gespräch bringen, um überhaupt eine Zukunftsperspektive für die Ukraine zu entwerfen?
Naja, es gibt eigentlich nur eine einzige Lösung, und das ist, dass man die Grunddynamik, warum wir so nah an der Auslöschung der menschlichen Gattung uns befinden, dass man diesen Grund eliminiert. Und dieser Grund liegt nach wie vor in dem Umstand, dass das globale Finanzsystem, vor allen Dingen sein transatlantischer Bereich, in den letzten Zügen liegt. Also mit anderen Worten, die gesamten Banken Europas und Amerikas sind vollkommen bankrott. Und der Grund, warum die Hysterie gegen Griechenland so massiv gesteigert wird durch die Medien, durch bestimmte Politiker wie Schäuble, Draghi oder Banker in dem Fall, hat natürlich damit zu tun, dass es im Fall von Griechenland ja überhaupt nicht um Griechenland geht, sondern in dem Augenblick, wo sich die Forderung nach einer Schuldenkonferenz für die griechischen Schulden durchsetzen würde, wäre im Grunde der gesamte Derivatbereich, der daran hängt, für die europäischen Banken und wegen des existierenden Swap-Abkommens mit der Federal Reserve, eben auch für die amerikanischen Banken, das stünde sofort auf der Tagesordnung. Das heißt, in dem Augenblick, wo Griechenland sagen würde, wir machen einen Schnitt, sei es jetzt, indem Griechenland den Euro verlässt oder wir einfach das Memorandum jetzt aufkündigen, da würde die ganze Sache platzen. Das ist der Grund. Und die Medien haben es leider, muss ich sagen, in Deutschland insbesondere geschafft, die Sache so umzudrehen, dass es eine ganz schreckliche Situation ist, wo die viele Menschen keinerlei Mitleid haben mit dem, was dort den Griechen angetan wurde, weil natürlich bestimmte Boulevardzeitungen, aber auch andere Medien natürlich immer das Bild von den faulen Griechen, den korrupten Griechen, den Griechen, die nicht mal ihren Haushalt irgendwie in Ordnung bringen können, gezeichnet haben, sodass viele Leute jetzt wirklich denken, es ist ihr Geld, was von den Griechen auf Yachten verprasst wird. Aber die Realität ist doch eine ganz andere. Das heißt, dass im Grunde erstmal die Art und Weise, wie Griechenland mit Hilfe von Goldman Sachs in die Eurozone reingezogen worden ist oder gelockt worden ist, wie im Grunde dann durch die verschiedenen Bankpakete die Griechen eigentlich Schulden bekommen haben, die deren Nutznießer sie nie waren, sondern das waren immer Gelder, die sofort wieder an die europäischen Banken zurückgeflossen sind und insgesamt nur 3% der sogenannten Rettungspakete je in Griechenland geblieben sind. Umgekehrt aber die Troika eine Sparpolitik gemacht hat, die Hälfte der Ärzte in öffentlichen Krankenhäusern entlassen hat. Ich glaube, 40 Kliniken wurden geschlossen. Die Löhne, die Renten, die Pensionen, das Krankengeld, alles wurde so martialisch gekürzt, dass, wie jetzt gerade auch nochmal im Tagesspiegel ein ganz interessanter Artikel war von Harald Schumann, dass eben wegen dieser ganzen Politik jede Woche Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen früher gestorben sind, eben weil sie keine medizinische Versorgung mehr bekommen haben. Also dafür gibt es eigentlich ein gutes Wort, das nennt man Genozid. Und immerhin hat sogar die UN-Menschenrechtsstelle gesagt, dass das also eine massive Menschenrechtsverletzung gewesen ist und ja bis vor kurzem war, was die Troika in Griechenland gemacht hat. Und anstatt wirklich die Megaspekulanten, die immer reicher geworden sind durch diese Politik der EZB, der EU-Kommission und des IWFs, anstatt sich darauf wütend werden zu lassen, klagt man eben die Bevölkerung in Griechenland an. Und das hat ganz, ganz furchtbare Konsequenzen, weil natürlich zu dem Grad, wie der Schäuble sich jetzt da wirklich zum Sprachrohr für diese Interessen macht, leider ist dann natürlich in der Umkehr auch das Bild Deutschlands, da macht man dann eben auch nicht immer den Unterschied zwischen Schäuble, Merkel und der deutschen Bevölkerung, sondern dann sind es halt die Deutschen, genauso wie es dann in Deutschland die Griechen sind. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Also gerade gestern gab es im Europaparlament eine riesen Auseinandersetzung zwischen einem griechischen Europaparlamentarier und Draghi, wo dieser Parlamentarier Draghi vorgeworfen hat, dass eben die EZB einen Interessenkonflikt hat, weil sie einerseits sich als Kreditgeber versteht und andererseits als Regulator und das natürlich überhaupt nicht geht und dass die Entscheidung der EZB, Griechenland keine oder die griechischen Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheit für Kredite zu akzeptieren vor dem 28. Februar, dass das auch völlig illegal war. Und der griechische Finanzminister Varoufakis hat auch einen sehr wichtigen Punkt gemacht, dass es nämlich bei den Verhandlungen, die er jetzt mit der Eurogruppe geführt hat, darum ging, zwischen zwei Prinzipien einen Ausgleich zu finden. Das ist natürlich einerseits das Argument Pacta sunt servanda, also Verträge müssen eingehalten werden, worauf natürlich die Eurogruppe besteht, das aber umgekehrt das Prinzip der Demokratie, dass nämlich die Mehrheit der griechischen Bevölkerung diese Regierung gewählt hat, dass das eben nicht zu kurz kommen darf. Und deshalb das Argument von Schäuble, Dijsselbloem und all diesen Leuten zu sagen, diese Verträge müssen uneingeschränkt eingehalten werden, dass das die Demokratie natürlich völlig mit Füßen tritt. Also jetzt nur mal als ein Aspekt davon. Der Punkt, den ich mache, ist, es ist nicht Griechenland, was bankrott ist, sondern das gesamte europäische Euro-System ist bankrott. Und die Wall Street ist genauso bankrott. Und deshalb nur, wenn man diese beiden Komplexe löst, durch eine sofortige Schuldenkonferenz, dass man wirklich diese nicht zu zahlenden Schulden abschreibt, dass man eine Glass-Steagall-Bankentrennung einführt und dann im Grunde neue Kreditinstitutionen schafft, wie zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die eben auf ganz klaren Prinzipien des amerikanischen Systems von Roosevelt basierte, der Reconstruction Finance Corporation, dass man so eine Form der Reorganisierung vornimmt und dann könnte man auch das Problem der Ukraine lösen, weil dann könnte nämlich Europa zusammenarbeiten mit Eurasien, also mit den BRICS-Staaten und das Angebot von Xi Jinping, dass die USA und andere große Nationen mit der neuen Seidenstraße, mit der Eurasischen Landbrücke kooperieren, das liegt nach wie vor auf dem Tisch. Die Chinesen sagen das alle Tage, dass es um eine Win-Win-Kooperation geht bei der Verwirklichung dieser Projekte. Und dann könnte zum Beispiel Europa sich auch damit beschäftigen, Südeuropa zu entwickeln. Wir haben ja schon 2012 diese Verlängerung für die Eurasische Landbrücke, so eine Art Marshallplan für Südeuropa und das Mittelmeer, also den Mittelmeerraum vorgelegt. Das könnte auf der Stelle anfangen und dann könnte man die Ukraine, die ja in gewisser Weise geostrategisch in der Mitte liegt zwischen Europa und dieser asiatischen Entwicklung, die könnten da als Brückenfunktion operieren und könnten wirklich entwickelt werden. Und da ist das ist die einzige Chance, wie wir von diesem Abgrund des Dritten Weltkrieges wegkommen. Und das muss dringend diskutiert werden. Weil also der Zusammenhang zwischen dem Krieg der Kriegsgefahr und dem Finanzkrach, das zu verstehen, ist die wichtigste intellektuelle Herausforderung, weil wenn man diesen Zusammenhang nicht sieht, dann werden alle Lösungsversuche immer zu kurz greifen.
Also mit dem Banken- und Finanzsystem muss es anfangen. Wir haben natürlich auch schon seit langer Zeit nicht nur die Bildung einer sogenannten Plecora-Kommission gefordert, also der Untersuchung der Gründe des Finanzkrachs von 2008, beziehungsweise, wenn man jetzt mal genauer hinschaut, des kommenden Finanzkrachs. Und es hat sich ja in der Zwischenzeit zumindest in einigen Schritten einiges getan. Also da war vor einigen Jahren die Untersuchung durch den Phil Angelidis und seine Kommission, dann US-Senator Levin mit seinem Stab, die ja also hunderte von Seiten produziert haben, wo zum Beispiel die Rolle der Deutschen Bank, aber auch der HSBC beleuchtet wurde. Schritte konkret daraufhin sind nicht erfolgt und es wurde ja auch dann in unserer internationalen Kampagne für Glass-Steagall sowohl in Europa, also in vielen Ländern Europas, als auch in den Vereinigten Staaten sehr deutlich, dass das keine Frage ist davon, ja, wie man richtig eine Lösung anwendet, sondern es ist eine politische Frage. Also, es geht tatsächlich wieder darum, dass hier eine Auseinandersetzung zwischen denen besteht, die dieses System in seiner Form so erhalten wollen. Und ich denke doch in einigen Teilen wohl wissend, was das für Konsequenzen haben wird, siehe Griechenland oder Spanien oder auch andere Länder Europas. Und da könnte man zum Beispiel auch über Deutschland reden. Aber und dann auf der anderen Seite denen, die sich eben Glass-Steagall wirklich als den Begriff, weil das ist genau, worum es ging und immer noch geht, auf die Fahnen geschrieben haben. Inzwischen, die Diskussion darüber ist natürlich jetzt momentan nicht in der Öffentlichkeit. Das war in dem Moment, wo die Finanzkrise 2008 losbrach, für eine Weile anders. Aber das Thema ist nicht weg und deswegen würde ich gerne die Frage stellen, wie es um die Frage einer wirklichen vollkommenen Reorganisation des Bankensystems momentan in den USA aussieht. Denn in Europa, darüber können wir auch noch sprechen, gibt es ja doch ein bisschen Bewegung.
Ja, also es gibt natürlich im amerikanischen Kongress nach wie vor die Initiative für Glass-Steagall von Maria Cantwell, der Senatorin Elizabeth Warren, verschiedenen anderen. Die Frage, was Hillary tun wird, das ist leider nicht so deutlich im Augenblick, weil sie sich natürlich wirklich um die Präsidentschaftskandidatur bemüht, beziehungsweise alles deutet darauf hin, dass sie das tun wird. Und leider ist es so, dass sie jetzt so viele Berater von Obama mit übernimmt, dass also die Chancen, dass sie sich da auf die richtige Seite stellt, das ist im Augenblick sehr dubios. Aber es kommt von einer ganz anderen Flanke. Und zwar, wie gesagt, der kriminelle Charakter dieser Banken wird ja so offensichtlich, wie gesagt, das deutlichste ist Hongsheng Banking Corporation. Da gab es Razzien in Genf, in Argentinien, in Indien. Inzwischen ist es so, dass also die Leute, die von diesem Whistleblower aus der Schweiz schon 2007 umfangreiche Dokumente bekommen hatten über die nicht nur die HSBC, die UBS, Union Bank of Switzerland, aber vor allen Dingen eben die HSBC, dass die im großen Umfang in dreistelligen Milliardenbeträgen ihren reichen Kunden geholfen haben, Steuern zu hinterziehen, dass sie im großen Umfang Geldwäsche betrieben haben für Drogenhandel, für Waffenschmuggel, für Diamantenhandel und natürlich die ganzen vielen, vielen Fälle, wo gerade mal so nebenbei wieder so ein Ausgleich gemacht wird, dass eine Großbank ein paar Milliarden zahlt, weil sie erwischt worden ist, dass sie ihren Kunden toxische Papiere verkauft haben und dann die jeweilige Regierung dann doch schnell wieder sagt, na gut, wenn er jetzt einen größeren Ausgleich zahlt, dann kommt die wieder damit davon. All das verdichtet sich im Augenblick so unglaublich. Also gerade heute ist in Amerika im Kongress die Anhörung zu der Nominierung von Loretta Lynch als möglicher Generalstaatsanwältin bzw. General Attorney, das ist so das Äquivalent vom Justizminister. Mhm. Also die Anhörung findet jetzt noch gerade statt. Ich kann also noch nicht sagen, was dabei herausgekommen ist. Aber es gibt im Senat mehrere Senatoren, die gesagt haben, da diese Loretta Lynch diejenige war, die diese ganzen Kuhhandel mit HSBC gemacht hat, dass die praktisch für ein Jahreseinkommen von 100 Milliarden Geldwäsche aus dem mexikanischen Drogenhandel gerade mal so 1,9 Milliarden Strafe zahlen mussten. Die Frau soll jetzt Justizministerin werden. Also es kann da sein, dass dass also alles vielleicht nicht so kommt und stattdessen doch sich allmählich durchsetzt, dass man diese kriminellen Praktiken da beendet. Und je mehr praktisch deutlich wird, was ist der Charakter dieser Banken? Die haben ja Libor-Manipulation. Dann stellt sich jetzt heraus, die Manipulation am Goldpreis ist vielleicht noch viel größer gewesen als bei Libor und Euribor. Also diese Zinsratenmanipulation, die über drei Jahrzehnte die Kunden um dreistellige Milliardenbeträge beschwindelt haben. Also das ist eigentlich so gigantisch. Und ich denke mal, jetzt kommt das doch so an die Oberfläche, dass es nicht mehr unter den Teppich zu kehren ist. Und das wird irgendwann sehr deutlich sein, dass der Charakter dieser deregulierten Banken, das hat sich so verselbstständigt, dass es also wirklich mit dem Fortleben der Menschheit nicht mehr koexistent sein kann, sondern entweder die Menschheit schafft es, da wieder Regeln einzubringen und die Banken wieder zum Diener der Industrie zu machen, oder diese Banken werden die Konfrontation, weil letztlich ist es die Wall Street und die City of London, die als Interessen hinter der Kriegstreiberei stehen, die führen eben zur großen Katastrophe. Also an dem Punkt sind wir wirklich angelangt.
Das wäre natürlich in gewisser Weise schon eine Ironie, ja, wenn man diese Leute letztlich mit all den Dingen, die dort in den letzten Jahrzehnten passiert sind, dann wegen Steuerhinterziehung oder Beihilfe zur Steuerhinterziehung anklickt. Das erinnert an so manche Geschichte über die Mafia aus den 30er Jahren. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, das im Fokus mitzubehalten bei all dem, was wir gegenseitig versuchen, weil die Reorganisation dieses Finanzsystems bringt jetzt, ich sage mal, für das Vorstellungsvermögen von uns, aber eben von all denjenigen, die sich dafür anstrengen, dass das durchgeführt wird, eine gewisse Schwierigkeit mit sich. Nämlich, und auch dem begegnet man, glaube ich, immer, wenn man mit anderen Leuten darüber spricht, dass man eben diese lastige Reform auch für Europa haben will, auch trotz der Tatsache, dass das Argument ja nach wie vor noch gemacht wird, dass es in Deutschland eigentlich keinen richtigen Präzedenzfall gibt. Aber das stimmt auch nicht. In Deutschland gab es bis 2004 durchaus ein sehr geregeltes Bankenwesen. Da war zumindest klar, was Banken nicht dürfen. Das ist mindestens das, wo wir hin zurück müssen. Aber die Schwierigkeit, die sich eben ergibt, ist eine Frage, sich etwas vorzustellen, was eben nicht in denselben Parametern stattfindet, nur mit anderen Akteuren. Also mit anderen Worten, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt diejenigen, die Verbrechen begangen haben, ob es Steuerhinterziehung war, Drogenschmuggel oder andere Dinge, einfach wegzuschaffen, aber an der ganzen Struktur nichts zu ändern. Also die Herausforderung ist, sich etwas vorzustellen, was ganz anders ist. Und wir haben ja in vergangenen Sendungen oft darüber gesprochen, dass die Vorgänge, die wir jetzt so mit dem Akronym BRICS gerne zusammenfassen, weil sie sich eben in den Ländern Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, also am deutlichsten zeigen. Aber ich will an der Stelle dich gerne nochmal fragen, darzustellen, welche Welt uns eigentlich bevorstehen könnte, wenn wir tatsächlich nicht nur, sag ich jetzt mal, die Akteure aus diesen Positionen schaffen und ihnen die Macht nehmen, durch eine geregelte Reorganisation des Bankenwesens, durch eine klare, auch mit Staatsanwälten, um dessen, was eigentlich stattgefunden hat, und dann Leute zur Rechenschaft gezogen werden für die Dinge, die da abgelaufen sind, die sie geduldet haben oder eben auch selber mitgetan haben. Das sind ja nicht nur die Uli Hoeneß, sondern diejenigen, die diesen Leuten dabei helfen, wobei ich anmerken möchte, bei den Zahlen, die du in vergangenen Sendungen schon genannt hast, Uli Hoeneß wahrscheinlich wirklich ein ganz kleines Licht ist. Also hier geht es nur um ein paar Millionen. Wir reden ja hier schon über Beträge in der Spekulation mit Derivaten, das geht in die Billiarden. Aber meine Frage nochmal, kannst du nochmal darstellen, was uns eigentlich erwarten könnte, wenn wir das Angebot, was Xi Jinping ja mehrmals gemacht hat, nicht nur für Deutschland, annehmen und ja uns einem neuen Paradigma zuwenden?
Naja, eigentlich müssen wir uns nur daran erinnern, was mal deutsche Tugenden waren. Dass also Deutschland mal ein Land war, was durch hohe Raten im wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt im Grunde weltweit Führungsqualitäten entwickelt hat in ganz vielen Bereichen. Und in gewisser Weise waren wir mal nicht grün. Das heißt, es gab mal eine Zeit, da war Deutschland in der ganzen Welt angesehen, wegen seines Maschinenbaus, wegen anderer Spitzentechnologien. Und das ist eben etwas, was heute weitgehend China macht. Also es gab gerade gestern einen Artikel in Xinhua, also in der chinesischen Presseagentur, da wurden also Ökonomen von Afrika zitiert, die eben sich sehr lobend über die chinesischen Investitionen in Infrastruktur in Afrika geäußert haben und halt auf den Unterschied hingewiesen haben, dass die EU und die sogenannten westlichen Staaten bestenfalls Hilfeleistungen für Konsumbereiche im weitesten Sinn bringen, dass aber die Chinesen hingehen und bauen Brücken, Straßen, Eisenbahnen, Wasserwege und dass das natürlich für Afrika eine ganz andere Starthilfe ist, weil das ist die Voraussetzung, dass sie sich selber entwickeln können, dass sie sich selber industrialisieren können und ihre Landwirtschaft industrialisieren und damit im Grunde die Armut nachhaltig überwinden. Und das ist, also wir müssen uns einfach nochmal dran erinnern, es gab mal in Deutschland eine Zeit, wo die Leute nicht alle bloß wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Börsendaten geguckt haben und vor der Tagesschau auch noch man Börsennachrichten gucken muss, ob man das so will oder nicht, sondern wo die Leute sich wirklich damit beschäftigt haben, langfristige Aufbaumaßnahmen zu machen in Deutschland selbst, aber auch durchaus also deutsche Export und Investitionen in anderen Ländern. Das heißt, dass es mal eine ganz andere Philosophie gab. Also zur Zeit des deutschen Wirtschaftswunders, da haben zum Beispiel die Besitzer von mittelständischen Betrieben dem Betrieb nur so viel Profit entnommen, wie sie brauchten, um sich und ihre Angestellten irgendwie zu ernähren mit einem vernünftigen Lebensstandard. Und der Rest wurde wieder investiert. Börsengänge und all dieser Unsinn, das gab es nicht. Und alles funktionierte sehr viel besser, weil 95% des Mittelstandes führte dann auch, oder der Erträge des Mittelstandes halfen, das Gemeinwohl im ganzen Land mit zu versorgen. Und was eben einfach passiert ist, ist mit dem Paradigmawandel der letzten 40, 50 Jahre eben diese Idee, dass man wegkommt von der Produktion hin zu Geld macht Geld, Börsengänge, Spekulation, Derivate, Aktienspekulationen aller Art, toxische Papiere, Hochrisikopapiere. Das hat sich immer mehr verselbstständigt. Und ich denke, wir müssen einfach einen Schnitt machen und sagen, wir brauchen wieder ein Kreditsystem, was sich für die Produktion interessiert. Und dann könnten wir zum Beispiel wirklich mit den BRICS-Staaten, also mit Russland, China, Indien, Brasilien, Südafrika, und inzwischen haben sich ja sehr, sehr viele andere Länder dem zugruppiert, also die ganzen lateinamerikanischen Staaten, CELAC, UNASUR, ASEAN, Ägypten, andere afrikanische Staaten, die haben jetzt alle so eine Dynamik mit den BRICS-Staaten, wo sie sich eben auf die Investitionen in Realwirtschaft orientieren. Und das schafft eben eine ganz andere Kooperation. Also wer heute mit China kooperieren will, der kommt wirklich in, was der Xi Jinping immer Win-Win-Situation nennt. Das heißt, es ist zum Benefit, also zum Vorteil von beiden Seiten. Und das ist eigentlich auch viel attraktiver, als jetzt zu sagen, wir müssen jetzt mehr Modernisierung von Atomwaffen machen mit den Amerikanern. Also eigentlich ist die NATO das Modell, wo jeder sagen müsste, Moment mal, warum sollen wir bei unserem eigenen Selbstmordkommando da die Hauptfinanzierer sein, sondern im Grunde müssen wir wirklich sagen, wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, wo die Menschheit wirklich sich entscheiden muss. Gehen wir weiter auf einem Kurs, der vollkommen gescheitert ist, eben diese Maximierung des Profits, wo die Reichen immer reicher werden. Jetzt hat sich der Donald Trump als amerikanischer Präsidentschaftskandidat angekündigt. Der Mann hat alleine 4 Milliarden persönliches Geld, der wird das jetzt in den Wahlkampf stellen, aber ob das was mit Demokratie zu tun hat, das sei nochmal dahingestellt. sondern wir brauchen einfach eine Umwandlung, dass wir wieder sagen, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, was am Gemeinwohl und an dem von zukünftigen Generationen orientiert ist. Und wenn wir dann im Verein mit diesen anderen Staaten des Entwicklungssektors um die BRICS herum einfach sagen, wir kooperieren mit denen. Es gibt keinen Grund, in Geostrategie zu denken, wir brauchen keine geopolitische Konfrontation, wir brauchen nicht eine EU, die immer mehr zum Imperium wird, damit wir mit diesen Emerging Markets, also diesen Schwellenländern kooperieren oder konkurrieren können, sondern wir müssen im Grunde uns auf eine ganz andere Stufe der menschlichen Entwicklung fokussieren, nämlich die gemeinsamen Aufgaben der Menschheit für die Zukunft. Und entweder wir schaffen es, von diesem Paradigma der geopolitischen Auseinandersetzung wegzukommen und den Sprung zu schaffen zu einer Kooperation der einen Menschheit, die gemeinsam Probleme hat, wie zum Beispiel Welthunger, Epidemien, die Gefahr, sich durch Atomwaffen selber auszulöschen, die Gefahr von Asteroiden und Kometen. Es gibt so viele Dinge, auf die wir uns konzentrieren sollten, wo wir, also wirklich, zum Beispiel die USA ist ein klassisches Beispiel. Die USA sind im Augenblick dabei, sich wirtschaftlich aufzulösen. Also der ganze Südwesten, Kalifornien, Texas, hat eine Dürre, die sich so ausbreitet, dass da in riesengroßen Landstrichen keine Landwirtschaft mehr möglich ist. Wasser wird gestohlen, Herden, Hunderttausende von Vieh wird transportiert, da wo es noch Gras gibt. Die Städte verfallen. Wenn man über amerikanische Autobahnen fährt, das ist schlimmer als zur Zeit der DDR in den letzten Wochen. Das sind Löcher, also sogenannte also Potholes. Die Straßen sind in einem Zustand, die Eisenbahn lächerlich, der Nahverkehr im Flugverkehr absolut katastrophal. Also jeder, der in Amerika war und wirklich sich die Infrastruktur anguckt, New York zum Beispiel, die Straßen sind also wirklich so, dass man also sich da die Knochen brechen kann, nur weil man mit dem Auto fährt. Also wenn die USA zum Beispiel mit den BRICS kooperieren würden, dann könnten die USA neue Städte bauen. Ja, die brauchen auch ein paar schöne Städte. Sie könnten ein kontinentales Infrastruktursystem aufbauen. Zum Beispiel der Transrapid würde sich sehr gut eignen, um den Flugverkehr zu ersetzen in den Ballungsgebieten an der Ostküste zum Beispiel, aber auch transkontinental. Man könnte dann daran gehen, im großen Umfang Meereswasser zu entsalzen, neue Wassersysteme zu schaffen, die Verwüstung zurückzudrängen. Also mit anderen Worten, man könnte in Amerika genau die gleiche Aufbruchstimmung erzeugen, die eben jetzt China hat bei dieser enormen wirtschaftlichen Entwicklung, die die in den letzten 30 Jahren vollzogen haben. Und das Gleiche könnten wir auch in Europa tun. Also wer denkt, in Europa oder selbst in Deutschland ist die Infrastruktur nicht dringend reparaturbedürftig, der soll mal versuchen, von Mainz nach Wiesbaden über die Schiersteiner Brücke zu fahren. Dann wird er nämlich erstmal im Rhein baden gehen. Und also ich habe nur gehört, die Perspektive, diese lächerliche Brücke zu reparieren, das soll also jahrelang dauern. Und da gibt es keinen Ersatz. Also 50 Kilometer auf und ab des Rheins gibt es da keine Brücke. Und diese Mini-Brücke in Mainz, die wird das nie und nimmer schaffen und die Fähren auch nicht. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Die Straßen, die Autobahnen in Deutschland sind auch über große Strecken wirklich in ganz schlechtem Zustand. Einige tausend Brücken sind eigentlich nicht mehr verkehrssicher. Wir brauchen dringend auch eigentlich ein neues Verkehrssystem für Lasten, weil die Überlastung der Autobahnen durch Lastwagen, die ganzen Staus, die damit zustande kommen, die Unfälle, die dadurch erzeugt werden, der Verlust an Lebensqualität, weil man stundenlang im Stau steckt, in Ballungsgebieten, jeden Tag zweimal am Tag. All das sind doch Sachen, die könnte man rational angehen und sagen, wir könnten jetzt bei den BRICS mitmachen und uns nicht nur bei gemeinsamen Entwicklungsprojekten in Afrika, in Asien, in Lateinamerika beteiligen, sondern wir könnten auch unsere eigenen Länder wieder in Schuss bringen, das Gesundheitssystem verbessern, das, was an Kürzungen vorgenommen worden ist, das könnte alles rückgängig gemacht werden, in Präventivmedizin investieren, Raumfahrtindustrie hat fantastische Fortschritte, die aber nicht genutzt werden, weil die Philosophie halt nicht so ist. Die gemeinsame Raumfahrt, wir müssten als Menschheit den nächsten Schritt der Evolution bewusst gehen, das heißt die infrastrukturmäßige Erschließung des nahen Weltraums als die absolut notwendige nächste Stufe, wenn wir als menschliche Gattung in unserem Sonnensystem und in unserer Galaxie überleben wollen. Das sind alles Aufgaben, die würden im Grunde die gesamte Herangehensweise vollkommen revolutionieren. Es würde vor allem den jungen Menschen die Idee geben, dass es eine Zukunft gibt, für die es sich lohnt, zu studieren, zu arbeiten, sich zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass es den nächsten Generationen besser geht. Weil das war eigentlich immer die grundsätzliche moralische Basis. Und es ist in Amerika und Europa zum ersten Mal anscheinend akzeptiert, dass es der jetzigen Generation und allen folgenden Generationen schlechter gehen soll, als der, die jetzt quasi in führenden Positionen ist. Und das ist ja völlig verrückt. Also das ist auch nur in Europa und Amerika so, das ist mit Sicherheit nicht so. In Indien, in Brasilien, in China, selbst in Russland ist es nicht so. Und deshalb denke ich, also wir brauchen wirklich eine Rückbesinnung auf, was ist die Menschheit eigentlich? Sind wir nur ein Anhängsel vom goldenen Kalb oder sind wir die kreative Gattung, die ihre eigene Zukunft gestalten kann?
Wenn man dann bedenkt, dass ja unsere europäische Zivilisation, und dazu gehören ja auch die USA, im Vergleich mit China zum Beispiel oder Indien noch eine relativ junge Zivilisation ist, beziehungsweise wir zumindest an einigen Punkten über 2.000, 3.000, 4.000 Jahre nicht wirklich hinausblicken, dann wirft das ja schon interessante Fragen auf, dass es nämlich auch kein Naturgesetz ist, dass man in diesem Pessimismus verfällt, weil alles, was du dargestellt hast, wenn ich jetzt auch ein bisschen beobachte, die Gedanken, die das auch bei mir auslöst, kommt ja wirklich auf eine sehr einfache Frage zurück, nämlich ob man in einer Gesellschaft lebt, für die die Existenz der Menschheit eben Sinn macht. Und ich meine nicht nur metaphysisch, sondern durchaus auch in der realen physischen Welt, in der wir eben so leben, oder eben nicht. Weil wenn man diese Existenz nämlich ihr abspricht, wie das die Leute tun, die dann sagen, ja gut, wenn die Griechen jetzt früher sterben, dann ist es eben so, wenn ich früher sterben muss, ist es mir auch egal. Also das ist ja eigentlich ein Ausdruck von wirklich einem kulturellen Pessimismus, den du auch vor Jahrzehnten schon angegriffen hast. Und ich will also auch von meiner Seite eben einladen, an dieser von dir eben geschilderten Vision teilzuhaben. Und das bedeutet ein bisschen Arbeit, dass man sich eben auch mit dem beschäftigt, die einem dann ja wirklich einen von Ideen genährten, aber recht soliden Optimismus geben können, den man schon braucht, um also diesen Irrsinn hier in Deutschland momentan standhalten zu können, damit wir es eben schaffen, aus der Krise rauszukommen. Und es gibt eben in dem Sinne überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass das jetzt so, wie die Welt momentan ist, ewig lange weitergehen wird. Also da kann man schon, ich würde sagen, optimistisch sein. Immerhin. Ich habe auch ein paar Mal daran gedacht, dass wir, wenn wir mal überlegen, worüber wir gesprochen haben, seit der Ermordung von Gaddafi war ja die Warnung von deinem Ehemann da, dass wir in diesen Bereich reinkommen, wo es eben von Seiten des Empire Richtung Atomkrieg geht. Da war gar nicht so sicher, ob wir das Jahr 2015 überhaupt erleben würden. Jetzt sind wir da und deswegen würde ich also wirklich jeden gern herzlich einladen, sich uns anzuschließen, an dieser Perspektive mitzuarbeiten. Sie können, wenn Sie Fragen haben oder Vorschläge oder sich anderweitig einbringen wollen, das natürlich tun, indem Sie uns schreiben an die E-Mail webcast@buso.de. Es gibt auch über die Webseite die info@buso.de, die erreicht uns natürlich auch. Aber es wäre jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt, tätig zu werden, denn diejenigen, die wohl wissen oder ahnen, dass es viel besser ist und ganz anders geht, als es momentan ist, von denen gibt es bestimmt viele, aber wir müssen die Menge derer vergrößern, die sich eben dann auch in Aktion versetzen. Ja, Helga, vielen Dank, dass du dir Zeit nehmen konntest diese Woche. Ich glaube, deine Einsichten sind hier immer sehr, sehr gern gesehen. Zumindest kann ich das den Reaktionen entnehmen, die wir momentan so kriegen auf unsere Sendung. Und ich würde mich sehr freuen, dich auch in der nächsten Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.
Okay, tschüss.